Bitte öffnet mit mir die Bibel in 1. Thessalonicher Kapitel 5. 1. Thessalonicher Kapitel 5. Wir werden uns mit dem letzten Abschnitt dieses wunderbaren Briefes befassen. Dieser Abschnitt beginnt in Vers 12 und endet mit dem Vers 22. Es handelt sich hier um eine wirklich lange Auflistung von Ermahnungen und Geboten, bei denen es um das Gemeindeleben in der Praxis geht. In dem Abschnitt zuvor geht es um die Wiederkunft Christi von Kapitel 4, 13 bis Kapitel 5, Vers 11 geht es um die Wiederkunft Christi. Das ist die Rückkehr für seine Gemeinde. Wir sprechen auch von der Entrückung. Es geht dort auch um die Rückkehr Christi, um die Gottlosen am sogenannten Tag des Herrn zu richten. Und wir, ihr Lieben, sind eine Gemeinde wie die in Thessalonich, die auf die Wiederkunft Christi wartet und ihr erwartungsvoll entgegensieht. In diesem Sinne leben wir in Hoffnung auf die Zukunft. Wir sehen der Zukunft hoffnungsvoll entgegen. Doch gleichzeitig darf die Erwartung der Wiederkunft Christi uns der Gegenwart gegenüber nicht gleichgültig machen. Denn wir sind wohl ein Volk mit sehr großer Zukunft. Wir können uns aber nicht erlauben, ein Volk zu sein, dem die Gegenwart gleichgültig ist. Und so wendet sich der Apostel Paulus von der großen Diskussion über die Entrückung und dem Tag des Herrn direkt der Frage zu, wie das Leben einer Gemeinde heutzutage praktisch aussehen soll. Mit Vers 11 in Kapitel 5 leitet er quasi zu dieser Diskussion über. Das vierte Kapitel nach der Diskussion über die Entrückung endet Paulus mit diesen Worten. Da heißt es, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Und nachdem er die Frage des Gerichts am Tag des Herrn in Kapitel 5, 11 diskutiert hat, sagt er, deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Mit anderen Worten, lasst nicht zu, dass jemand sich durch die Zukunft entmutigen lässt. Seid zuversichtlich und lasst euch erbauen im Hinblick auf eure Zukunft. Nun, das führt unmittelbar zu der Frage, wie wir einander erbauen sollen. Wie reagieren wir auf die große Hoffnung, die wir haben? Genau das ist der Gedanke, mit dem Paulus zu Vers 12 überleitet. Wir leben im Hier und Jetzt und zwar genauso, wie Gott das von uns erwartet, während wir darauf warten, dass unsere großartige künftige Herrlichkeit sich entfaltet. Und deshalb wird dieser Abschnitt eine Anweisung für das Gemeindeleben sein. Sehr praxisorientiert, sehr einfach, unkompliziert und direkt. Überall brauchen Gemeinden eine gesunde Portion solcher Anweisungen. Wenn es etwas gibt, das uns und auch mich bekümmert, so ist es die Tatsache, dass es so viele kränkelnde Gemeinden gibt. Diese Gemeinden kennen weder die Macht Gottes, noch seine Gegenwart, noch seinen Frieden, die Freude in Gott nicht, die nicht den ganzen Segen empfangen, den Gott jedem zuteil werden lässt, die nach seinem Willen wandeln und immer mehr wie Jesus Christus werden. Es gibt wirklich sehr viele kränkelnde Gemeinden. Und es ist auch ein Dilemma, mit den beschwerten Hirten dieser Gemeinden zu reden, denn in diesen Gemeinden fehlt es oft einfach an geistlicher Hingabe. Es bedrückt mich auch, von Menschen zu hören, die Gemeinden besuchen, in denen die Leiter sich nicht für geistliches Wachstum und geistliche Entwicklung einsetzen. Ich hatte gerade erst so ein Gespräch in dieser Woche. Es ist traurig, es ist sehr traurig. Dem Herrn sei Dank, es gibt Gemeinden, in denen es rege Aktivitäten gibt. Es gibt Gemeinden, die auch zahlenmäßig gut heranwachsen. Aber leider sind hierzulande die Zahl der Gemeinden, die kränkeln, in der Überzahl. Ein recht zynischer Autor schrieb einmal, dass viele Gemeinden ihn an die Arche Noah erinnerten. Nur aufgrund des Sturmes, der draußen herrsche, sagte er, ließe der Gestank im Innern sich ertragen. Nun, das ist eine verletzend spöttische Ansicht über unsere Gemeinden. Und sie entspricht ganz und gar nicht dem, was eine Gemeinde sein sollte und was die wahre Gemeinde ist. Keine Institution in dieser Welt ist so gesegnet wie die Gemeinde Gottes. Die Gemeinde ist die einzige Institution, die von unserem Herrn Jesus Christus gegründet wurde und die einzige, die er zu segnen versprach und die niemals von den Toren der Hölle überwältigt werden wird. Nun, wir behaupten hier nicht, dass es keine Schwierigkeiten gibt. Die gibt es mit Sicherheit. Die Gründe für diese Schwierigkeiten liegen nämlich in den Menschen, die diese Gemeinde ausmachen. Wir alle haben Schwächen, wir sind Sünder, wir sind keineswegs perfekt. Wir haben Schwächen und werden auch mit allen möglichen Problemen konfrontiert. Unsere Gemeinden bestehen aus gefallenen, sündhaften Menschen, aus schwachen Menschen. Und in vielerlei Hinsicht könnte man diese Gemeinden mit Krankenhäusern vergleichen. Nun, sie sind nicht für Menschen gedacht, die perfekt sind, noch sind sie für Menschen, die meinen, dass sie perfekt sind. Im Gegenteil, erst wenn unsere Gemeinden das zugeben, dass sie nicht perfekt sind, können sie den richtigen Weg einschlagen. Und natürlich gibt es Probleme. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, oh, wir wollen nicht Mitglieder in irgendeiner Gemeinde werden, da sind mir zu viele Heuchler da drin. Nun, die richtige Antwort dafür ist, hey, gesell dich zu uns, wir haben noch Platz für einen weiteren. Natürlich haben wir Fehler. Nur wenn wir das eingestehen und anerkennen, können wir wachsen und allmählich den richtigen Weg einschlagen. Zuerst müssen wir jedoch unsere Fehler und Schwächen eingestehen. Wir erkennen also an, dass Probleme vorhanden sind. Ich habe noch nie eine Gemeinde gesehen, wo das nicht der Fall ist. Und das liegt daran, dass Menschen Probleme haben, dass Gemeindeleiter Probleme haben. Das belastet Beziehungen und macht sie schwierig. Nun, dazu kommt die Realität, dass Satan intensiv gegen unsere Gemeinden vorgeht, unterstützt von seinen übernatürlichen und menschlichen Vertretern. Trotzdem ist die wahre Gemeinde immer noch weitaus besser als jede andere irdische Organisation, jeder Verband oder jede Institution auf dieser Erde. Warum? Weil sie Jesus Christus zunehmend ähnlicher wird. Weil sie ihn in der Welt repräsentiert, weil das Leben der Gemeinde vom Heiligen Geist gestärkt wird, weil sie unter der Anweisung des Wortes Gottes lebt und weil in ihr die Kraft des Heiligen Geistes durch Gemeinschaft und Dienst unter ihren Mitgliedern zum Einsatz kommt. Deshalb ist die Gemeinde die großartigste Organisation, der großartigste Verband und Institution auf der Welt. Aber sie besteht aus Menschen, die sich ständig ändern. Wir sind noch nicht, was wir sein sollten, aber wir sind auch nicht da, wo wir einmal waren. Wir sind auf dem richtigen Weg. Geht doch einmal zu Kapitel 4, Vers 1 zurück und schaut einmal an, was Paulus dort sagte. Da ist wirklich eine gute Zusammenfassung des Gemeindelebens. Gegen Ende des Verses sagt er, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Anschließend sagt er, wie ihr auch wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Diese Gemeinde entwickelte sich also. Paulus sagt also, ihr macht eure Sache wirklich schon ganz gut. Ihr seid sogar sehr gut, aber ich möchte, dass ihr noch besser werdet. Ja, ihr wandelt bereits so, wie es Gott gefällt, aber ich möchte, dass ihr es noch mehr tut. Das ist sein Schlussplädoyer für diesen Prozess. Und ich denke, dass sich unsere Gemeinde hier, die Bibelgemeinde Berlin, der Gemeinde in Thessalonich sehr ähnelt. Es gibt durchaus Probleme, aber insgesamt ist unsere Gemeinde gesund und ihr seid solche, die alles dafür tun, um durch euren Lebenswandel Gott zu gefallen. Das ist wunderbar. Geistliches Wachstum ist erkennbar. Es gibt eine Dynamik. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Und deshalb trifft der letzte Abschnitt, den Paulus jetzt entfaltet, auch so gut auf unsere Gemeinde zu. Denkt daran, er hatte die Gemeinden von Thessalonich mehrmals in diesem Brief gelobt. Wenn ihr zurückgeht in Kapitel 1 und Vers 2, da heißt es, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Er war dankbar für alle Gemeindeglieder in Thessalonich. In Vers 3 führt er den Grund dafür an, indem wir unablässlich gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung. Und dann weiter unten in 6 und 7 sagt er, und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen. Und in Vers 8, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. In Vers 9 sagt er, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Und in Vers 10 sagt er, sie erwarten Gottes Sohn aus dem Himmel. In Kapitel 2, Vers 13 heißt es dann, darum danken wir auch Gott unablässlich, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Und danach sagt er noch einmal, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden und ihr habt dasselbe von euren eigenen Volksgenossen erlitten, wie sie von den Juden. Die Thessalonicher waren hingebungsvolle Menschen und glaubten an die Wahrheit. Ihr Glaube war echt, ihre Liebe war stark und ihre Hoffnung fest gegründet. Weiter in Vers 17 von Kapitel 2 wird die Gemeinde als so innig geliebt beschrieben, dass Paulus sie unbedingt von Angesicht zu Angesicht sehen wollte. Er hatte das Verlangen danach. Er hatte sogar versucht zu kommen. Er bezeichnet sie in Vers 19 als seine Hoffnung, meine Freude, meine Krone des Ruhms. Und in Vers 20 sagt er, ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Und Kapitel 3, Vers 6 sehen wir, dass Timotheus zurückkommt von seinem Besuch und er sagt und hat gute Nachricht gebracht von eurem Glauben, heißt es da, und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch. Vers 8 deutet darauf hin, dass die Thessalonicher fest im Herrn standen. In Vers 9 sagt er, denn was für ein Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott. Leute, die Gemeinde in Thessalonich war eine gute Gemeinde, sie war eine wunderbare Gemeinde, sie war eine herausragende Gemeinde, sie war auf dem richtigen Weg, sie war dynamisch. Und dennoch lesen wir, dass Paulus in Kapitel 3, Vers 10 Folgendes sagt. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Ihr macht das schon gut, aber es könnte noch besser sein. Ihr seid auf dem richtigen Weg, aber ihr könntet noch schneller voran und noch weiterkommen. Aber egal, welche geistlichen Mängel in Thessalonich existierten, sie waren nicht existenziell oder lebensbedrohlich für diese Gemeinde, sie waren nicht verhängnisvoll, es gab einfach nur Wachstumspotenzial. Diese Gemeinde war wahrhaftig errettet, sie war wahrhaftig geheiligt, diese Gemeinde war auf dem Weg zur Heiligkeit. Hier war eine Gemeinde, die sich hingegeben und die Herrschaft Jesu Christi angenommen hatte, sich untergeordnet hatte, die der christlichen Pflicht nachkommen, den Willen Gottes auf allerbeste Weise zu tun. Hier war eine Gemeinde, die Seelen gewann, eine Gemeinde, die evangelisierte, die das Wort nah und fern verkündigte. Hier war eine Gemeinde, die erwartungsvoll auf die Wiederkunft Christi wartete. Alles in allem war dies eine recht prächtige Gruppe. Aber sie könnten noch besser sein. Sie hatten das Ziel noch nicht erreicht, sie waren nicht perfekt, es gab noch Veränderungen, die erforderlich waren und Fortschritte, die erzielt werden mussten. Und obwohl sie die Wiederkunft Christi erwarteten und die Entrückung der Gemeinde durch ihn, obwohl sie das Gericht am Tag des Herrn bei der endgültigen Wiederkunft voller Hoffnung erwarteten, war es erforderlich, ständig in der Gegenwart zu leben und auf dem Pfad des geistlichen Wachstums zu wandeln. Deshalb enthalten Verse 12 bis 22 einige sehr direkte Ermahnungen, wie sie hier und jetzt in der Gemeinde leben sollten. Meine Lieben, wir werden das bei näherer Betrachtung sehr lehrreich und sehr ermutigend finden. Unser Abschnitt teilt sich in vier Kategorien auf. Darin wird die Verantwortung von Gemeindeleitern, die gegenseitige Verantwortung von Brüdern und Schwestern, die Verantwortung im Hinblick auf die Anbetung Gottes und die Verantwortung im Hinblick auf den Dienst des Heiligen Geistes diskutiert. Um diese vier Dimensionen geht es. Heute werden wir mit der ersten Kategorie beginnen. Und bei seinen Anweisungen für ein gesundes Gemeindeleben, die zu einer gesunden Gemeinde beitragen sollten, beginnt Paulus mit der Beziehung zwischen den Schafen und den Hirten. Lasst uns die Verse jetzt zusammen lesen. 1. Thessalonicher 5, Verse 12 und 13. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen, lebt im Frieden miteinander. Soweit. In diesen beiden Versen geht es um die Beziehung zwischen Pastoren und Menschen, zwischen den Leitern, den Hirten und ihrer Herde, den Schafen. Ich sage es euch, diese Beziehung ist der Dreh- und Angelpunkt einer gesunden Gemeinde. Nichts ist verheerender für das geistliche Wachstum einer Gemeinde als eine ungesunde Beziehung zwischen Schafen und Hirten. Wenn es hier Probleme gibt, kann es keine gesunde Herde geben. Wenn die Hirten ihre wahre geistliche Verantwortung gegenüber den Schafen nicht erfüllen und die Schafe ihre eigentliche geistliche Verantwortung gegenüber den Hirten nicht erfüllen, kann die Gemeinde nie das sein, was Gott für sie vorgesehen hat. Das ist einfach unmöglich, wenn die Gemeinde auf dieser Ebene daneben liegt und nicht funktioniert. Die Beziehung, die wir mit euch und ihr mit uns als Gemeindeleiter habt, ist kritisch für die Gemeinde. Und ehrlich gesagt sind die Folgen verheerend, wenn der Glaube an und das Vertrauen in und die Liebe und Zuneigung zwischen Schafen und Hirten kaputt gehen. Wenn die Integrität, die Glaubwürdigkeit, die Zuversicht und das Vertrauen, die Liebe und Zuneigung den Bach runtergehen, hat das Gemeindeleben einfach ein großes Defizit. Auch wenn es nur zwei Verse sind, die wir hier haben, und zu diesem Thema, finden sich die darin enthaltenen Wahrheiten im gesamten Neuen Testament wieder. Wir könnten buchstäblich Monate damit verbringen. Wir werden dafür nur zwei Wochen verbringen und das ist ein Zugeständnis. Wir könnten leichter mit zwei Monate oder zwei Jahre verbringen. So viel gibt dieser Text in der Tat her. Jede Schönheit, jede Freude und jede Effektivität, jede Kraft und jede Macht, die eine Gemeinde hat, hängt in erster Linie von dieser Beziehung zwischen den Hirten und ihrer Herde ab. In den paar Jahren, die wir hier als Bibelgemeinde Berlin sind, gab es Zeiten, in denen diese Beziehung im Leben einiger Menschen kaputt gegangen ist. Es gab Zeiten, in denen potenzielle Leiter weggegangen sind und sich als große Enttäuschung für die Herde erwiesen haben. Die Distanzierungen, die darauf folgten, gehörten zu den schlimmsten und traumatischsten Ereignissen, die wir als Gemeinde durchgemacht haben. Es gab Zeiten in dieser Gemeinde, als die Schafe eine große Enttäuschung für uns als Hirten waren. Das sind die unliebsamsten Erlebnisse, die diese Gemeinde je durchleben musste. Wenn wir einmal Schwierigkeiten in unserer Gemeinde hatten und wenn es einmal Durcheinander gab, und dem Herrn sei Dank, es gab nie ein besonderes Durcheinander, aber immer wenn so etwas vorkam, lag es daran, dass Menschen auf dieser speziellen Ebene, aus welchem Grund auch immer, das Vertrauen in ihre Hirten verloren. Gerade in dieser Beziehung. Wenn Menschen aus irgendwelchem Grund und wenn auch immer das Vertrauen in ihre Hirten verlieren und wenn die Hirten aus irgendwelchen Gründen auch das Vertrauen in ihre Herde verlieren, hat das immer verheerende Folgen. Diese Beziehung ist in der Tat von zentraler Bedeutung und es wird sehr deutlich, dass der Apostel Paulus das in diesen beiden Versen betont. Wir wollen uns jetzt also nur auf zwei Aspekte konzentrieren. Ein Aspekt für heute, den nächsten Aspekt für nächsten Sonntag. Heute wollen wir betrachten, was die Verantwortung des Hirten gegenüber seiner Herde ist. Die Verantwortung des Hirten gegenüber seiner Herde. Was schulden wir euch? Angesichts der Tatsache, dass alle Probleme, die es in der Gemeinde gibt, auf die eine oder andere Weise auf diese Beziehung zurückzuführen sind, müssen wir diese Beziehung besonders unter die Lupe nehmen. Worin genau besteht die Verantwortung des Hirten gegenüber seiner Herde? Und ihr habt in dem Gemeindeblatt eine Gliederung erhalten, die ihr betrachten könnt. Darin seht ihr drei Punkte, die Paulus anführt, mit denen wir uns befassen werden. Aber vorher möchte ich einige Hintergrundinformationen geben. Das ist also noch Einleitung. Während das Neue Testament sich entfaltet, müssen wir hier zur Klarstellung beitragen. Im Laufe des Neuen Testaments wird deutlich, wer die Leiter der Gemeinde sind. Die Gemeindeleiter werden im Neuen Testament durch vier elementare Beschreibungen, Titel, Wörter oder Begriffe identifiziert. Und ihr kennt sie auch weitgehend. Erstens der sehr bekannte Begriff Älteste, Presbyteros. Das ist der Titel für einen Gemeindeleiter, der sich durch, hört gut zu, geistliche Reife und Weisheit auszeichnet. Durch geistliche Reife und Weisheit. Gemeindeleiter sind Personen, die geistlich reif und geistlich weise sind. Der Begriff Ältester wird im Neuen Testament immer wieder benutzt. Ganz zu Anfang, als die ersten Gemeinden in der Apostelgeschichte gegründet wurden, wird es sehr wichtig erachtet, dass die Gemeinden Älteste haben. Das heißt, Männer, die durch geistliche Reife und geistliche Weisheit sich auszeichnen und die Gemeinde leiten können. 1. Timotheus 3 und Titus Kapitel 1 beschreiben klar und deutlich, welche Charaktereigenschaften von solchen Männern erwartet werden. Ihre Pflichten werden im gesamten Neuen Testament klar und deutlich beschrieben. Wir verstehen sehr genau, was ein Ältester ist. Ein reifer, geistlich reifer und weiser Mann, der die Verantwortung dafür trägt, eine Gemeinde zu leiten. Es gibt noch einen zweiten Begriff. Das ist der Begriff Aufseher, der manchmal auch traditionell mit dem Wort Bischof wiedergegeben wird. Bischof Green. Nein. Das griechische Wort dafür lautet Episkopos, was über etwas oder über jemanden wachen, beaufsichtigen bedeutet. Das weist darauf hin, dass ein Gemeindeleiter sich nicht nur durch geistliche Reife und Weisheit auszeichnet, sondern auch durch geistliche Aufsicht und Autorität. Dieses Wort beinhaltet Aufsicht und Autorität. Die beiden gehören zusammen. Und in 1. Timotheus 3 und Titus Kapitel 1 werdet ihr zum Beispiel feststellen, dass genau dieses Wort verwendet wird, um die Gemeindeleiter zu beschreiben. Sie sind Aufseher. Der gleiche Begriff kommt auch vor in Philipper Kapitel 1, Vers 1 und auch in der bekannten Stelle von Apostelgeschichte 20, Vers 28. Und dann gibt es noch ein drittes Wort, das wir alle kennen, nämlich das Wort Pastor. Und es wird in bestimmten Kreisen nicht geliebt, aber es bedeutet schlicht und einfach Hirte. Und es geht auf das Wort Poimen zurück. Es deutet darauf hin, dass der Gemeindeleiter sich dadurch auszeichnet, dass er seiner Herde geistliche Nahrung und geistlichen Schutz bietet. Hier geht es um seine Pflicht, seine Herde zu nähren und vor den Wölfen zu schützen. Der Leiter einer Gemeinde zeichnet sich also durch geistliche Reife, geistliche Weisheit, geistliche Aufsicht und geistliche Autorität sowie geistliche Nahrung für seine Schafe und geistlichen Schutz aus. Und schließlich gibt es noch einen vierten, weniger geläufigen Begriff, der im Neuen Testament manchmal benutzt wird, nämlich das Wort Hegemones. Das jemanden beschreibt, der anderen vorsteht. Wir benutzen einfach das Wort Leiter. Das bedeutet, dass derjenige, der die Verantwortung als Aufseher, Ältester oder Pastor trägt, sich durch geistliches Urteilsvermögen und geistliche Unterweisung auszeichnen sollte. Mit anderen Worten, ist er deshalb als Leiter effektiv, weil er den Zustand von Menschen beurteilen und ihnen helfen kann, ihren Zustand zu verbessern und sie auf dem richtigen Weg zu leiten. Was ist also ein Gemeindeleiter? Er ist ein Mann mit geistlicher Reife, geistlicher Weisheit, geistlicher Aufsicht, geistlicher Autorität, der Menschen Nahrung und geistlichen Schutz bietet, ihren Zustand anhand seines geistlichen Urteilvermögens beurteilt und ihnen geistliche Orientierung auf dem Weg zu einem besseren Ort bietet. Das ist ein Leiter. Als die ersten Gemeinden gegründet wurden, war es überaus wichtig, solche Hirten einzusetzen. Deshalb setzte Paulus in jeder Stadt Älteste ein. Paulus und Barnabas tun das in Kapitel 14, Vers 23 in der Apostelgeschichte. Es war wichtig, dass es in den Gemeinden Hirten gab, die Weisheit, Urteilsvermögen, den richtigen Weg, Leitung und Unterweisung, Lehre und auch Schutz boten. Das war ihre Verantwortung. Ich möchte an dieser Stelle einige sehr wichtige Anmerkungen zur Gemeinde in Thessalonich machen. Wir alle wissen, dass diese Gemeinde erst wenige Monate alt ist, sodass es viele ganz neu bekehrte Christen gibt. Und die Frage stellt sich, wie ist es in solch einer Gemeinde möglich, Älteste zu finden, die geistlich reif und weise sind, die die Wahrheit auf tiefgründige Weise verkünden und den Menschen den richtigen Weg für die Zukunft weisen können und all das, was dazu gehört. Nun, wie findet man solche Menschen in solch einer Gemeinde? Nun, das ist wahrscheinlich nicht möglich. Zumindest werdet ihr keine Menschen finden, die dieses Ziel erreicht haben. Aber es wird Menschen geben, die sich auf dem Weg dorthin befinden. Und obwohl dieser Brief keine Ältesten erwähnt, keine Aufseher und keine Pastoren und Leiter erwähnt, Vers 12 schaut in den Text, doch eindeutig Personen, die euch im Herrn vorstehen. Paulus hatte also mit seiner apostolischen Autorität gewisse Männer identifiziert und ihnen die Führung übertragen. Sie waren quasi Älteste, die sich noch in der Entwicklung befanden. Sie trugen zwar nicht den Titel, aber durchaus die Verantwortung und waren auf dem Weg, dorthin Älteste zu werden. Eines Tages würden sie diesen Titel tragen und eines Tages würden sie Leiter genannt werden, Pastoren und Aufseher. Sie trugen den Titel zwar noch nicht, erlernten jedoch die Aufgaben eines Leiters, so ähnlich wie unser Pascal das seit mehreren Jahren schon tut. Und das kann nicht einfach gewesen sein. Ich sage euch warum. Sie waren alle neu bekehrte Christen. Sie waren alle gleich alt im Herrn. Und das macht es schwierig, für jemanden eine führende Rolle zu übernehmen, wenn die anderen wussten, dass er zeitlich gesehen nicht reifer war als sie selbst. Es muss auch schwierig gewesen sein, weil die Gemeinde sehr wahrscheinlich zum größten Teil aus gewöhnlichen Menschen bestand, von denen viele unter Umständen einige Sklaven waren oder gewesen waren. Wenn solche Menschen dann aufgrund ihrer geistlichen Begabung ausgewählt und von den Aposteln durch den Heiligen Geist als jene identifiziert wurden, die von Gott die Gabe der Gemeindeleitung erhalten hatten, so fehlte es ihnen aufgrund ihrer Umwelt an Erfahrung und auch an diesen Führungsgaben. In ihrer Kultur hatten sie keine Erfahrung als Leiter gesammelt. Und in ihrer Gesellschaft hätten diese Männer keine Autorität gehabt. Deshalb mussten sie einen Entwicklungsprozess durchlaufen, in dem sie gleichzeitig alles über Leiterschaft, geistliche Weisheit und geistliche Reife lernten. Und das war keine einfache Aufgabe. Und es ist durchaus möglich, dass es Konflikte in der Gemeinde in Thessalonich gab und sich manche wunderten, warum diese anderen ihnen vorstanden und sich deshalb nicht ganz so bereitwillig unterordnen wollten. Und eben von diesem Hintergrund, dieser etwas konfliktträchtigen Situation, schreibt Paulus diese beiden Verse und ermutigt die Gemeindeleiter, sie und sie alle in Frieden miteinander zu leben. In Vers 14 erfahren wir, dass es einige unordentliche, kleinmütige und schwache Menschen gab und manche, denen gegenüber man langmütig sein musste. Kennen wir auch irgendwie. Vers 15 weist darauf hin, dass es Menschen gab, die Böses taten, dass sie jedoch nicht Böses mit Bösem vergelten sollten. Es gab also durchaus Konflikte in der Gemeinde, wie ich erwähnte, aber es waren keine existenziellen, keine verhängnisvollen, lebensbedrohlichen Konflikte, aber sie waren vorhanden. Und derartige Konflikte in einer Gemeinde können gelöst werden, wenn die Hirten und die Herde ihrer jeweiligen Verantwortung gerecht werden. Meine Lieben, wenn es in einer Gemeinde Konflikte gibt und wenn Gemeinde gespalten werden, und das meistens insbesondere die dauerhaften Trennungen, dann liegt es in der Regel an Konflikten genau auf dieser Ebene. Die Ebene, die wir heute Morgen ansprechen. Und das will Paulus sofort beheben. Und deshalb wurden manche Männer als Leiter benannt. Übrigens war es ohne Zweifel Paulus, der das getan hat. Er tat das unter der Leitung des Heiligen Geistes. Nun, obwohl wir heutzutage keine Apostel mehr haben, die das tun, sollen Älteste, Pastoren und Leiter ernannt werden. Sollen sie immer noch vom Heiligen Geist eingesetzt werden. Nur der Heilige Geist kann in einer Gemeinde Hirten heranwachsen lassen. Sie ernennen sich nicht selbst wie Diotrephes, der die Vormachtstellung in der Gemeinde liebte. Diese Männer werden nicht durch eine Abstimmung eingesetzt. Die Mehrheit der gottesfürchtigen Hirten in einer Gemeinde wurden in ihrer Gemeinde bekannt, weil es so offensichtlich war, dass sie heilige, vom Heiligen Geist geleitete und von Gott begabte Männer sind, die für diese Rolle geeignet sind. Wir haben keine Apostel, die diese Männer heutzutage identifizieren können, aber wir haben reife, gottesfürchtige, älteste Pastoren, die andere potenzielle Pastoren und Älteste identifizieren. Und selbst die Gemeindemitglieder können diese Männer beurteilen und ihre Berufung erkennen. Nun, da diese Beziehung in Thessalonich so neu war und die Dinge so gut liefen und die Gemeindeglieder gutes geistliches Wachstum aufwiesen, wollte Paulus es nicht übertreiben und die Gemeinde nicht bedrohen, als ob es sich um einen verhängnisvollen Fehler handle. Deshalb beginnt er in Vers 12 sehr sanft mit den Worten: Wir bitten euch aber, Brüder, ja, sehr liebevoll, sehr behutsam. Das ist eine sehr sanfte Herangehensweise des Apostels. Sie entspricht nicht dem autoritativen, apostolischen Machtanspruch, den er manchmal einsetzt. Es ähnelt eher der Bitte eines Freundes. In Kapitel 4, Vers 1 benutzte er übrigens den gleichen Ausdruck. Auch dort drohte er ihnen nicht, weil die Dinge eben so gut liefen. Hier sagt er das Gleiche. Die Beziehung zwischen Herde und Hirte, Hirte und Herde ist gut. Und ich möchte euch nur ermutigen, sie noch zu verbessern. Und deshalb ist es eher eine sanfte Bitte als eine Drohung. Nun, lasst uns jetzt den ersten Aspekt betrachten. Welche Verantwortung trägt der Hirte dem Schaf gegenüber? Oder welche Verantwortung trägt er den Schafen gegenüber? Erstens, es ist unsere Verantwortung, unter den Schafen zu arbeiten. In Vers 12 seht ihr den Ausdruck, die an euch arbeiten. Das ist die erste Sache, die die Pastoren, die Ältesten, die Leiter, die potenziellen in der Entstehung begriffenen Aufseher auszeichnet. Sie arbeiten fleißig unter euch. Dieser Ausdruck spricht für sich selbst, erfordert keine große Erklärung, nur ein paar technische Details. Hier erscheint das Wort kopiao, das Paulus sehr gerne benutzt. Es bedeutet, bis an den Rand der Erschöpfung zu arbeiten, große Anstrengungen zu unternehmen und zu arbeiten, bis wir müde sind. Paulus charakterisiert den Pastor als jemanden, der unter seinen Gemeindegliedern arbeitet, bis ihm der Schweiß ausbricht und er am Rand der Erschöpfung ist. Das ist der Einflussbereich, auf den sein Dienst sich erstreckt. Seine Verantwortung liegt nicht außerhalb der Gemeinde, nicht weit entfernt, sondern im engen Kontakt mit seiner Gemeinde, so wie ein Hirte engen Kontakt mit seiner Herde hat oder ein Vater mit seiner Familie. Er soll in seiner geistlichen Arbeit Anteil an seinen Gemeindegliedern nehmen, unter ihnen sein, mitten zwischen ihnen und längswärts oder längsseits. Was tut er? Er erklärt das Evangelium und die Wahrheit. Er wendet die Wahrheit an. Er warnt seine Gemeindemitglieder. Er mahnt sie, berät sie seelsorgerisch und hilft ihnen. Vielleicht erinnert ihr euch, dass Paulus in der Apostelgeschichte 20 von Haus zu Haus ging und mit großer Hingabe und viel Einsatz über Gott gelehrt hat. Er kam in Kontakt mit dem Privatleben der Menschen und widmete sein Leben der Herde, die Gott ihm gegeben hatte, so wie jeder treue Hirte das auch tun würde. Lasst uns kurz Kapitel 2, Vers 9 zurückkehren und etwas genauer das Verhaltensmuster von Paulus hier betrachten. Er sagte nichts, was er nicht auch tun würde. Denn da schreibt er, ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe. Denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Als er kam, gab es keine Gemeinde, die ihn unterstützen konnte. Es gab keinen Ort, wo er eine Sammlung durchführen konnte, um ihn finanziell zu unterstützen. Er musste mühselig mit seinen eigenen Händen arbeiten und seinen eigenen Unterhalt verdienen, Tag und Nacht arbeiten, nur um sich selbst zu finanzieren und alle, die mit ihm reisten. Und dann musste er sich voll und ganz in die Gründung einer Gemeinde stürzen. Das war viel Arbeit. Er wusste, was harte Arbeit war. Er wusste, was es bedeutete, Opfer zu bringen. Er wusste, was es bedeutete, sich hinzugeben und sich buchstäblich zu verausgaben, um diese Menschen zu erreichen. Und in 1. Thessalonicher 2 und in Vers 7 vergleicht er sich mit einer stillenden Mutter, die fürsorglich ihre eigenen Kinder pflegt. Und das, meine Lieben, ist, wie ihr wisst und Lois ganz besonders heute, das erfordert 24 Stunden am Tag. Das füllt eine Frau aus. Und Paulus behandelte diese Gemeinde, wie eine stillende Mutter ihr Kind behandeln würde. Später spricht er im gleichen Kapitel über die besondere väterliche Beziehung, die er zu dieser Gemeinde hatte, als er das Wort Gottes zu einem Bestandteil ihres Alltags und des Lebens eines jeden Einzelnen machte. In 2. Thessalonicher und Kapitel 3 sagt er, dass er ihnen in diesem zweiten Brief gebietet, sich von jedem Bruder zurückzuziehen, der, wie heißt es dort, unordentlich wandelt und sich nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Wir haben auch nichts umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Der Pastor soll emsig arbeiten. Seht ihr, ein Pastor fordert eigentlich die Menschen, die sich ihren Lebensunterhalt verdienen, dazu auf, ihr Leben außerdem auch in den Dienst der Gemeinde zu stellen. Das hört ihr von uns ständig, oder? Sie müssen beides tun. Paulus sagt, wenn ich euch lehren soll, beides zu tun, muss ich es ebenfalls tun. Nun, Gott verlangt das nicht von jedem von uns. Und wenn wir nicht dazu berufen sind, es Paulus gleich zu tun, so sind wir doch auf jeden Fall dazu berufen, so fleißig zu sein, dass wir unser Leben dazu verwenden, zu dienen. Und genau das war es, was Paulus tat. Er wusste, Wenn er ein treuer Leiter sein wollte, musste er vorleben, wie viel Anstrengung, Mühe, Arbeit dazu nötig wären. Und so macht er hier in Vers 7 diese wunderbare Aussage: Wir haben nicht unordentlich gelebt. Die einzige Art, hart zu arbeiten und produktiv zu sein, besteht darin, diszipliniert zu sein. Das verlangt nach einem disziplinierten Leben, streng geregelt unter Kontrolle. Und dann in 2. Thessalonicher 3, Vers 13, gibt er ihnen einen guten Hinweis und fordert sie auf, nicht müde zu werden, Gutes zu tun. Bewahrt euch eure Energie, arbeitet hart bis an den Rand der Erschöpfung. Das zu tun und es richtig zu tun erfordert jedoch absolute Disziplin. Gewissenhafte Pastoren sind keine unqualifizierten Menschen, die einfach nur sonntags in die Gemeinde marschieren. Gewissenhafte Pastoren sind sehr disziplinierte Menschen, deren Leben so ausgerichtet ist, dass sie ihr ganzes Leben der Herde widmen können, die Gott ihnen anvertraut hat. Ein derartiges Prinzip wird an vielen Stellen in der Schrift deutlich, aber ganz besonders in der Schriftstelle von Kolosser Kapitel 1, Vers 28. Kolosser Kapitel 1, 28, da heißt es: Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Das ist ein absolut erstaunliches Ziel. Paulus sagte nicht, er werde einfach versuchen, Menschen zu retten oder ihnen einfach ein Ticket in den Himmel zu besorgen. Er sagte, er werde jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Paulus war nicht einfach mit ihrer Errettung zufrieden. Schwach ausgeprägte Geistlichkeit reichte ihm nicht aus. Paulus wünschte sie sich vollkommen in Christus. Und aus diesem Grund arbeitete er kopiao bis an den Rand der Erschöpfung und quälte sich ab. Das ist eine verzehrende Aufgabe. Ein gewissenhafter Hirte kennt seine Schafe und kommt in unmittelbaren Kontakt mit ihrem Leben. Er widmet sein ganzes Leben der Herde. Das ist seine Berufung. Das ist seine Pflicht. Das ist seine Verantwortung. Und dennoch gibt es so viele in diesem Dienst, die so wenig von sich selbst in ihre Gemeinde einbringen. Sie nehmen viel und verbringen ihre Zeit an anderen Orten und mit anderen Geschäften. In 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 10, heißt es: Denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist. Auch hier benutzt er wieder die Worte kopiao und agonizomai. Wir haben das Wort Agonie davon. Wir arbeiten bis an den Rand der Erschöpfung und quälen uns ab, weil es um die Ewigkeit geht. Das ist eine große Anstrengung. Paulus zeichnet die Pein seiner eigenen Bemühungen immer wieder auf. Er spricht überall die Schwierigkeiten an, die er hatte. Er macht die Verantwortung nicht schlecht. Er ist nur ehrlich über die Schwierigkeiten. Aber in seinem sehr interessanten Text im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 10, betrachtet er alle anderen, die gepredigt und gearbeitet haben und sagt Folgendes: Ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Schreibt jedoch dies der Gnade Gottes zu, die in ihm ist. Manchmal ist es schwer, jungen, angehenden Hirten zu vermitteln, so wie wir es beim EBDC tun, dass der Unterschied zwischen überdurchschnittlicher Effektivität im Dienst und reiner Mittelmäßigkeit in der Anstrengung liegt. In der Anstrengung. Das ist der Unterschied. Es gibt keine Geheimnisse und auch keine magische Formel. Die Antwort lautet schlicht und einfach: Arbeit und Anstrengung. Die Missionarin Amy Carmichael erbetete einmal Folgendes. Zitat: Gott, härte mich gegen mich selbst ab. Ein Feigling mit erbärmlicher Stimme, der sich nach Bequemlichkeit, Ruhe und Freude sehnt. Gegen mich selbst, Erzverräterin meiner selbst, meine eigene treuloseste Freundin und tödlichste Feindin, meine Fessel, egal auf welchem Weg ich wandle. Zitat Ende. sofern ihr euch nicht selbst überwinden und euren Hang bekämpfen könnt, faul und gleichgültig und auf eure eigene Bequemlichkeit ausgerichtet zu sein, könnt ihr nicht das disziplinierte Leben führen, das für die Anstrengung erforderlich ist, ohne die Effektivität nicht möglich ist. Hier wird ein Zeichen gesetzt und ein Vorbild geschaffen für die charakteristische Rolle des Hirten als Diener und Knecht. Erfolg als Leiter erleben diejenigen, die bereit sind, bis an den Rand der Erschöpfung zu arbeiten. Und hört mir zu, zum Wohle von Zielen, die von so überragender Bedeutung sind, dass sie totale Hingabe erfordern. Wenn die Ziele bedeutend genug sind, wie können wir dann weniger geben? Wie jemand einst sagte, ein Kreuz steht im Weg der geistlichen Leiterschaft, ein Kreuz, auf dem der Leiter sich bereitwillig aufspießen lassen muss. Von einem Leiter wurde einst gesagt, er gehörte zu der Kategorie vieler Märtyrer oder früher Märtyrer, deren leidenschaftliche Seele den physischen Mann schon frühzeitig verzehrte. Und Richard Baxter, ein puritanischer Hirte, hatte recht, als er sagte, dies sei keine Last für die Schultern eines Kindes. Es braucht einen Mann, einen echten Mann, um die Verantwortung für die Arbeit zu übernehmen, die unter den Schafen erforderlich ist. Und ich denke, man konnte getrost behaupten, dass die Welt ebenso wie die Gemeinden von müden Männern geleitet wird. Und es gibt auch ein Gleichgewicht hier. Robert Murray McShane, der schottische Prediger, als er im Alter von 29 Jahren auf dem Sterbebett lag, wandte er sich seinem Freund zu, der an seinem Bett saß und sagte, I've killed the horse and now I can't deliver the message. Zu Deutsch, ich habe das Pferd geschlachtet und jetzt kann ich die Botschaft nicht überbringen. Es kommt ein Punkt, an dem ihr vielleicht etwas zu weit geht, aber der Einsatz des Hirten in der Gemeinde verlangt mühselige Arbeit unter den Schafen. Es ist seine Verantwortung, sich selbst als Knecht für die Schafe hinzugeben, um dessen Bedürfnisse in jedem Bereich zu stillen, in dem ihm das möglich ist. Und das beinhaltet auch zu delegieren und die Last zu teilen, aber die Arbeit muss getan werden. Zweitens hat er nicht nur die Verantwortung, unter den Schafen zu arbeiten, sondern auch die Autorität über die Schafe. Und das wird in Vers 12 sehr deutlich. Lasst uns diesen Vers noch einmal anschauen. Die euch im Herrn vorstehen. Euch im Herrn vorstehen. Euch vorstehen ist proistemi, bedeutet vor jemanden zu stehen oder vorzusitzen oder zu leiten oder anzuweisen. Dieser Begriff wird in 1. Timotheus Kapitel 3 dreimal verwendet. In den Versen 4, 5 und 12 und in 1. Timotheus 5, Vers 17 in Bezug auf die Ältesten und Pastoren und Leiter in der Gemeinde. Und er bedeutet, verantwortlich zu sein, die Autorität zu haben, auch wenn es zugegebenermaßen eine delegierte Autorität ist. Sie wurde von Christus delegiert. Wir stehen an der Stelle von Christus. Als Gemeinde unterstehen wir den Hirten und dem obersten Hirten, wie Petrus ihn nennt. Achtet auf das, was hier steht. Wir stehen euch vor. Wir haben den Vorsitz über euch, wir führen euch, wir leiten euch, wir haben die Verantwortung, euch geistlichen Schutz, geistliche Orientierung und geistliche Unterweisung zu geben. Es ist unsere Aufgabe, all diese Dinge abzudecken, uns um das allgemeine Wohlergehen unserer Gemeinde zu kümmern, den Teamgeist abzudecken oder den Teamgeist zu etablieren, die Gruppenmoral, den geistlichen Ton vorzugeben und ein funktionierendes Ganzes zu schaffen. Wir sind dafür verantwortlich, Menschen in ihren persönlichen Beziehungen und all ihren Schwierigkeiten im Leben zu helfen, Probleme zu lösen, indem wir Probleme aufdecken, Optionen bewerten, Lösungen zu suchen und auf Veränderungen hinzuarbeiten. Wir sind für kreative Pläne, Strategien, Bewertung, Analysen und Kritiken zuständig und dafür Wege zu finden, um geistliche Ziele zu erreichen. Es ist unsere Verantwortung, euch die Leiterschaft zu bieten. Wir stehen euch vor. Bitte beachtet auf den kleinen Zusatz hier. In dem Herrn. Wir ernennen uns nicht selbst. Wir wurden nicht von Menschen ernannt. Ihr habt uns nicht die Autorität verliehen. Wir haben sie uns nicht selbst genommen, Sie kommt nicht von Menschen. Wir wurden berufen, zugerüstet und ernannt von Gott. Es ist unsere Pflicht, euch um seinetwillen zu leiten. Um des Herrn willen. Nicht für unsere eigene Macht oder unser Prestige, unsere Bereicherung, unsere Karriere, unseren Aufstieg, sondern für den Herrn. Dieser kleine Ausdruck in dem Herrn ist der Einflussbereich, in dem unsere Autorität begründet ist. Unsere Autorität stammt von ihm. Er hat sie an uns delegiert. Wir haben sie nur, weil wir seinem Wort und seinem Willen gehorchen. Unsere Autorität wurde an uns delegiert. Es ist nicht unsere eigene und es geht nicht über den Ausdruck seines Willens in seinem Wort und durch seinen Geist hinaus. Und so wird uns zwar Autorität verliehen, aber nur in dem Herrn, nicht darüber hinaus. Wer nämlich zu Dingen außerhalb des Wortes Gottes und deren Anwendung auf das Gemeindeleben befragt, habe ich keine Autorität. Meine Autorität ist nur in dem Herrn und wurde an mich delegiert, um durch das Wort und die Anweisung des Geistes Gottes zur Anwendung des Wortes beizutragen. Und deshalb haben wir so eine große Verantwortung. 1. Petrus 5 heißt es, wir sollen nicht über die Herde herrschen. Wir sollen euch nicht beherrschen, wie die Heiden es nach Aussage des Lukas im Lukas-Evangelium tun. Nicht diese Art von Autorität. Hier handelt es sich um eine sanfte, delegierte Autorität, die nicht uns, sondern euch dient. Die nicht uns erhebt, sondern euch. Die Verantwortung auf der Seite des Hirten besteht also darin, hart unter seinen Schafen zu arbeiten, all ihren Bedürfnissen zu dienen und dann Autorität über sie auszuüben. Das bedeutet, sie auf dem richtigen Weg zu leiten, sie zu korrigieren, ihre Probleme zu lösen, Einigkeit und Harmonie herbeizuführen, Menschen, die entzweit sind, wieder zu einen, Beziehungen zu kitten, den richtigen Weg vorzugeben und den geistlichen Ton vorzugeben. All das. Und drittens und letztens finden sich am Ende von Vers 12 die sehr einfachen und direkten Worte. Und euch zurechtweisen. Die dritte Verantwortung eines Hirten seinen Schafen gegenüber ist es, sie zurechtzuweisen. Unter den Schafen arbeiten, Autorität über die Schafe, Zurechtweisung über die Schafe, euch zurechtweisen. Das kommt von dem Wort nutheteo, was im Neuen Testament oft mit ermahnen übersetzt wird. In eurer Bibel habt ihr dieses Wort ermahnen sicherlich schon oft gesehen. Und bei der Ermahnung oder Zurechtweisung geht es im Prinzip um Unterweisung mit einer Tendenz zur Korrektur. Und darin enthalten ist der Gedanke, dass ihr Probleme bekommen werdet, wenn ihr den eingeschlagenen Weg beibehaltet, dass ihr umkehren und einen anderen Weg einschlagen müsst. Nun, das ist weder pedantisch noch akademisch. Es sind nicht nur Daten und Informationen, es sind Anweisungen, bei denen es darum geht, Menschen zu verändern und sie zu korrigieren. Und wenn ich jungen Männern beibringe zu predigen, sage ich ihnen stets, sie sollen predigen, um Veränderungen zu bewirken. Wir predigen für einen Urteilsspruch. Damit jemand sagt, ich bin hier, ich müsste aber dort sein. Ich müsste eigentlich dies tun. Ich bin hier, aber ich müsste das tun. Immer predigen wir aus diesem Grund. In jeder Predigt geht es im Prinzip darum, Menschen an den Punkt zu bringen, an dem sie sehen, wo sie sein sollten und was sie nicht sind. Und sie zu dem zu machen, was sie sein sollten. Es ist also eine Lehre mit einem Element der Warnung und Korrektur, einem Element des Lenkens in Richtung heiliges Leben. Wir könnten sagen, es ist eine sanfte Ermahnung für ein heiliges Leben. Das Wort wird in 1. Korinther 4, Vers 14 dafür verwendet, wie ein Vater sein geliebtes Kind unterweist. Paulus sagt den Korinthern, er habe sie unterwiesen, wie ein Vater das mit seinen geliebten Kindern tut. Ich habe euch ermahnt. Man steuert sie durch Ermahnung sanft von den Dingen weg, die sie verletzen, und auf die Dinge zu, die sie segnen. Und die Quelle dafür ist natürlich das Wort Gottes. Hirten müssen also unterrichten können. Übrigens ist das die einzige Fähigkeit, einzige spezifische Fähigkeit, die in 1. Timotheus Kapitel 3 und Titus 1 von ihnen verlangt wird. Die einzige Fähigkeit unter all den Charaktereigenschaften, die einzige von ihnen verlangte Fähigkeit ist, dass sie lehren können. 1. Timotheus 3, 2 heißt es, fähig zu lehren. 1. Timotheus 4, 6 und 1. Timotheus 4, 16 betonen noch einmal, wie wichtig die Lehrverantwortung ist. Die Gemeindeleiter, die Hirten müssen also lehren können. Warum betrachtet einmal Titus 1, Vers 9 für einen Moment? Da heißt es, damit er sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht. Mit anderen Worten, für das positive Bestreben, sich an das zuverlässige Wort zu halten, wie es der Lehre entspricht. Anders ausgedrückt, damit sie die Wahrheit lehren können. Und dann, damit sie imstande sind, mit der gesunden Lehre zu ermahnen und die Widersprechenden zu überführen. Damit wir diejenigen, die an die Wahrheit glauben, ermahnen können, die Wahrheit zu praktizieren und diejenigen, die die Wahrheit leugnen, ermahnen können, ihre Fehler einzugestehen und die Wahrheit zu akzeptieren. Es gibt also eine positive und eine negative Seite. Eure Zurechtweisung muss dann auf der Kenntnis der Wahrheit und den Fähigkeiten, diese anzuwenden, beruhen. Paulus sagt es, es gibt viele rebellische Menschen, die hohlreden und andere täuschen. Solche Menschen müssen zum Schweigen gebracht werden. Wer wird das tun? Ihr werdet das tun, dank der Kraft und Stärke eurer Fähigkeit, ihre Fehler mit dem Wort zu widerlegen. Ihr werdet die Gemeinden bauen durch die Kraft und durch die Stärke eurer Fähigkeit, die Wahrheit zu artikulieren. In Epheser 4 heißt es, wir wurden der Gemeinde zur Erbauung des Leibes Christi gegeben. Epheser Kapitel 4. Wie wird man erbaut? Laut Apostelgeschichte 20, 32, durch das Wort Gottes, das uns aufbauen oder erbauen kann. Wenn also das Wort Gottes euch erbaut und meine Aufgabe darin besteht, euch zu erbauen, dann muss ich euch das Wort Gottes geben, das euch erbaut. Dazu muss ich die entsprechenden Fähigkeiten haben, damit ich das so tun kann, dass es wesentliche Auswirkungen auf euer Leben hat. Und auf diejenigen, die die Wahrheit leugnen, indem ich ihnen unwiderlegbare Argumente in die Hand gebe. Und rein persönlich gesprochen, wenn es irgendetwas in meinem Leben gibt, das mich wirklich motiviert, dann ist es meine Einstellung, meine Ansicht von der Schrift. Die Schrift ist das unfehlbare, heilige, inspirierte Wort Gottes. Sie ist mir so heilig, dass ich Angst habe, dieses Wort falsch auszulegen. Ich werde eines Tages dafür Rechenschaft abgeben müssen. Angesichts der Erkenntnis, dass jedes Wort Gottes auf diesen Seiten absolut rein ist und von Gott ist für unsere Erbauung, kann ich dieses Wort nicht ignorieren. Ich kann nur das lehren, was Gott mir gegeben hat. Nun, wir kommen immer wieder zu hören, müssen wir wirklich jeden Vers und jedes Wort auslegen und euch bringen? Antwort, ja, weil jedes einzelne Wort von Gott kam. Wer sind wir, dass wir Gottes Wort redigieren? Als Hirte bin ich nicht der Redakteur Gottes. Ich bin nicht einmal der Ausleger des Wortes Gottes. Ich muss es der Schrift zugestehen, die Schrift selbst auszulegen. Lass Gott sein eigenes Wort auslegen. Und deshalb gehört meine Ansicht über die Schrift zu den Dingen, die mich motivieren, die mich vorantreiben, so zu predigen, wie ich predige. Und daher steckt natürlich die Ansicht von einem heiligen Gott, der sein Wort sprach, damit es zu den Menschen gesprochen werden kann. Und deshalb sollen wir Hirten nicht nur unter euch arbeiten und Autorität über euch ausüben, sondern euch auch zurechtweisen. Und dazu bedarf es entsprechende Fähigkeiten. Richard Baxter fragte vor mehreren hundert Jahren Folgendes. Zitat, welche Fähigkeiten sind beim Predigen erforderlich, um die Wahrheit unverblümt darzustellen, um die Zuhörer zu überzeugen, um unwiderstehliches Licht in ihr Gewissen einzudringen und es dort verweilen und bis ins Innerste vordringen zu lassen, um die Wahrheit in ihrem Verstand zu verankern und Christus in ihre Zuneigung einzuschleusen, um jeden Widerspruch zu begegnen und ihn klar zu lösen, um Sünder zum Aufstehen zu bewegen und sie zu der Erkenntnis zu bringen, dass es keine Hoffnung gibt, dass sie sich unausweichlich entweder wandeln müssen oder verdammt sind. Und all das in einer Sprache und einem Stil zu tun, der sich für unsere Arbeit ziemt, aber der Aufnahmefähigkeit der Zuhörer am besten entspricht. Das war eine Frage, ähnlich wie Paulus lang. Aber es geht weiter. Das noch viel mehr, das in jeder Predigt getan werden sollte, erfordern zweifelsohne ein großes Maß an heiligen Fähigkeiten. Ein so großer Gott, dessen Botschaft wir vermitteln, sollte durch die Art und Weise geehrt werden, wie wir diese Botschaft predigen. Es ist bedauernswert, dass wir uns in der Botschaft vom Gott des Himmels und der Ewigkeit an die Seelen der Menschen so schwach, so unbesonnen und so gebrechlich verhalten, dass die ganze Angelegenheit in unseren Händen scheitert und Gott entehrt wird und sein Werk blamiert und Sünder eher verhärtet als konvertiert werden. Und all das durch unsere Schwäche oder Nachlässigkeit. Wie oft sind sündhafte Zuhörer nach Hause gegangen und haben über das offensichtliche, unehrenhafte Versagen des Predigers gespottet. Wie viele schlafen unter uns, weil unsere Herzen und Zungen schläfrig sind und wir weder ausreichende Fähigkeiten noch den Eifer haben, sie zu erwecken. Zitat Ende. Kein König, kein Präsident, kein Politiker, kein Arzt, kein Anwalt, kein Richter, kein militärischer Befehlshaber auf Erden hat eine so überwältigende Verantwortung wie derjenige, der als Hirte seine Schafe im Wort Gottes unterweist. Das zu prostituieren, wäre ein überaus schrecklicher Fehler. Und worin besteht dann die Verantwortung des Hirten gegenüber seinen Schafen? Ganz einfach. Unter euch zu arbeiten, Autorität über euch auszuüben, euch auf dem Pfad zu leiten, den Gott vorgegeben hat, und euch ständig in der Wahrheit aufzuziehen, die euch vom Weg der Sünde zum heiligen Leben führen wird. Diese Aufgaben haben gewissenhafte Hirten zu erfüllen. Und jetzt müssen wir schnell aufhören. Und am nächsten Sonntag seid ihr dran, die Verantwortung der Herde gegenüber den Hirten. Lasst uns noch zusammen beten.